Recht herzlichen Dank und einen schönen guten Abend auch von mir. Wie Frau Dannenberg das schon angekündigt hat, das erwartet sie inhaltlich. Ich werde versuchen, diesen Ratgeber, den wir entwickelt haben, ein wenig publik zu machen. Ich werde auch dieses neuropsychologische Therapiezentrum, was wir gegründet haben, was teilweise auch noch weiter aufgebaut wird, Ihnen vorstellen und zwischendurch gerne auch Fragen beantworten. Also vielleicht dann direkt, wenn die Fragen kommen. Ich denke, wir haben genug Zeit und werden hier vor 24 Uhr noch draußen sein. So, das sind so die Bereiche, die ich rausgesucht habe, die ich Ihnen vorstellen möchte. Hier ist die Homepage von unserem neuropsychologischen Therapiezentrum. Wer da reingucken möchte, ist einmal hier diese NP-Ambulanz auf der Ruhr-Universitätsseite und aber auch die Seite von unserem Ratgeber, der nicht mit der Ruhr-Universität verlinkt ist, sondern einfach nur ratgeber-neuropsychologie.de heißt und der auch ständig aktualisiert wird. Das Ganze ist darauf aufgebaut worden, dass ich mal ein Buch gelesen habe, was ich relativ schlecht fand und wo ich mir dachte, das kann ich besser machen, beziehungsweise die Studierenden können das besser machen. Und die ganzen Beiträge oder ein Großteil der Beiträge, die Sie da finden, sind Ergebnisse von Masterarbeiten. Zwei der Studierenden oder ehemaligen Studierenden sitzen da hinten, die mit einem riesen Aufwand und Engagement da reingefuchst haben und versucht haben, verständlich das darzustellen, was man sonst in Fachbüchern erstmal lernen muss, was es überhaupt bedeutet. Da gibt es auch ein Glossar dabei und da sind ganz viele unterschiedliche Teile, auf die ich teilweise eingehen werde, die auch teilweise mit sogenannten Podcasts, sprich also Audiobeiträgen, die man sich anhören kann, aber auch Videobeiträgen, wo bestimmte Phänomene nochmal genau erklärt sind, unterlegt worden sind. Und wie gesagt, das Ganze wird immer wieder erneuert, es kommen immer neue Sachen hinzu. Wir haben auch geplant, etwas für Kinder da reinzusetzen. Da lohnt sich wahrscheinlich immer mal in einem bestimmten Abstand reinzuschauen, zu gucken, was es Neues gibt. Ich denke mal, diese Internetadresse und E-Mail-Adressen, die werden vielleicht auch auf die Seite gestellt werden. Ich habe zum Schluss noch so eine Sammlung von Internetadressen, damit die nicht jeder mitschreiben muss. So, und was wir noch haben, und das ist auch ein Ergebnis von den Recherchen unserer Studierenden, es ist ganz viel auf Facebook aktiv und los. Und wir sind hingegangen und haben auch eine Facebook-Gruppe gegründet, nicht weil wir sonst nichts hätten, sondern weil wir versuchen, da Fragen zu beantworten. Alles kostenlos, alles umsonst. Unter dem Titel Schlaganfall, SHT, für Schädel-Hirntrauma und Hirnverletzungen, Neuropsychologen antworten. Da sind neben uns auch viele andere Neuropsychologen aus ganz Deutschland vertreten und versuchen nach bestem Wissen und Gewissen alle Fragen zu beantworten, weil wir festgestellt haben, dass ganz viel Informationsbedarf da ist, der aber so gar nicht gestillt wird, weil es gar nicht die Anlaufstellen gibt. Oder viele Leute wissen gar nicht, dass es die Anlaufstellen gibt. Wir surfen wirklich dann beruflich durchs Internet und finden ganz viele tolle Seiten, die wir auch versuchen, mal auf eine Plattform zu bringen, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss, sondern dass die ganzen Informationen, die nach einem Reha-Aufenthalt auf ein Einprasseln, wo kriege ich Betreuungsgeld her, wie läuft das mit der Aussteuerung etc., dass wir das zusammenfassen und Ihnen zugänglich machen. Es ist auch geplant, dass teilweise Informationen ausgedruckt werden können, aber es ist einfach riesen viel Aufwand und wir haben es neben unserer normalen Arbeit gemacht, eben mit der Unterstützung der Studierenden. So, worum geht es grundsätzlich? Das ist vielleicht ein abgedroschener Satz aus der klinischen Psychologie, den Patienten zum Fachmann seiner Erkrankung machen. Psychoedukation ist das Stichwort, aber jeder sollte verstehen, was mit ihm passiert ist, um vielleicht auch besser in sozialen Situationen agieren zu können. Denn nur wenn ich erklären kann, was mit mir passiert ist oder warum ich diese Probleme habe, die man mir teilweise nicht ansieht, weil eine Aufmerksamkeitsstörung oder eine Gedächtnisstörung, die sieht man von außen nicht an. Sieht jedem einen an, ob man im Rollstuhl sitzt oder vielleicht gehbehindert ist, aber alles, was das Gehirn betrifft, was höhere kognitive Fähigkeiten betrifft, das sieht man von außen nicht an. Die Leute oder die Patienten, die ich gesehen habe, leiden darunter, dass da ganz schnell drüber hinweggegangen ist und auch gern so Sprüche kommen, kenne ich, hat mein Onkel auch gehabt und damit wird das Ganze abgetan. Ja, und ich denke, das ist ein Ansatz und da ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, das machen wir in unserer Therapie, dass wir da auch wirklich ein Gehirnmodell ranziehen und zeigen, wo ist denn der Schlaganfall lokalisiert gewesen, welche Strukturen sind da und dass man so ein bisschen wenig das Gehirn versteht, das dann auch diese Ausfälle erklären kann. Man muss hier nicht zum Hirnforscher werden, sondern so einen groben Überblick haben und da will ich heute auch drauf eingehen. Grundsätzlich sind da an der Rehabilitation ganz viele Therapeuten beteiligt, Physiotherapeuten und Krankenlassen. Ich denke, das sind die Therapeuten, die am Anfang einsetzen mit ihrer Therapie, da geht es wirklich erstmal darum, mobil zu werden. Und ich denke, die Leute, die dann im Alltag wieder angekommen sind, in der häuslichen Umgebung, die nicht mehr die Schwestern um sich haben, die stoßen dann auf ganz andere Probleme, die dann natürlich mit Ergotherapeuten und Logopäden, aber auch mit Neuropsychologen, darauf werde ich mich natürlich fokussieren, entsprechend therapiert werden sollten. Wobei die Versorgungslage mit Neuropsychologen gar nicht so gut ist, wie man das erhoffen würde. Aber seit einiger Zeit ist die Neuropsychologie auch als Therapieverfahren anerkannt, sodass man die auch mit der Krankenkasse abrechnen kann. Zumindest die Leute, die entsprechend niedergelassen sind. Es sind in Deutschland ganze 80 Therapeuten. Das ist nicht besonders viel. So, worum geht es? Ums Gehirn. Das Gehirn ist eine ganz alte Sache. Selbst hier in diesem Papyrus von vor Christi ist das Wort Gehirn kodiert worden. Und schon die alten Ägypter haben sich mit dem Gehirn beschäftigt und versucht, das Gehirn zu heilen. Natürlich läuft das heute etwas anders ab, aber es zeigt, Neuropsychologie ist doch eine relativ alte Wissenschaft. Wenn wir uns das Gehirn anschauen, dann unterteilen die Psychologen das erstmal ganz simpel in vier verschiedene Teile. Mehr muss man vielleicht gar nicht wissen, in den sogenannten Frontallappen, ein ganz großes Gebiet, alles hier vorne, in den sogenannten Parietallappen, den Occipitallappen und den Temporallappen oder Schläfenlappen. Das ist erstmal grob die funktionelle und strukturelle Unterteilung von dem Gehirn. Und das Ganze gibt es auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Und hier würden dann entsprechend die Augen sein. Das Gehirn ist folgendermaßen aufgebaut. Sie sehen, dass hier es diese tiefen Furchen gibt und auch diese Berge. Das heißt, wir haben sogenannte Gyri und Sulci, das ist der lateinische Begriff dafür, also diese Berge und diese Täler. Und die haben eine bestimmte Funktion, denn wenn Sie das Gehirn jetzt aufblasen würden, also einen Strohhalm reinstecken und blasen das Gehirn auf, das können wir am Computer simulieren, dann sehen Sie, dass alles das, was hier farbig ist, ist in diesen Tiefen dieser Täler versteckt. Und das ist der Trick, der angewandt wird, damit wir diesen äußeren Mantel, der die ganzen höheren Funktionen beinhaltet, in diesem kleinen Kopf unterbringen können. Sonst würden wir wahrscheinlich ganz anders aussehen. Und Grundlagen davon finden wir auch hier in unserem Ratgeber. Ich springe mal auf diese Seite da zurück. Das Gehirn, Aufbau und Funktionen. Wenn man versucht, die Sachen zusammenzupacken, da kann man irgendwann aussteigen, wenn man sagt, das interessiert mich gar nicht mehr. Wir haben versucht, wirklich die grundlegenden Organisationsprinzipien darzustellen und entsprechend verständlich auch aufzuzeigen. So, woran glauben wir, wenn wir über Rehabilitation sprechen? Wir gehen davon aus, dass das Gehirn eine gewisse Plastizität hat. Das heißt, auch im Alter sollte sich das Gehirn verändern können. Wir haben hier ein Beispiel von einem Kind, dem mit 3 Jahren die rechte Hirnhälfte entfernt wurde. Das sieht erstmal relativ brutal aus. Das heißt, alles, was hier auf der linken Seite grau ist, ist hier entfernt worden und mit Liquor aufgefüllt worden. Und dieses Kind hat trotzdem eine halbwegs normale Entwicklung mitgemacht. Man muss sich vorstellen, dass in diesem Alter natürlich auch viele Hirnfunktionen noch gar nicht ausgebildet sind. Das war auch groß der Ansatz, dass man dachte, im jungen Gehirn gibt es noch so etwas Plastizität, im alten Gehirn oder im älteren Gehirn funktioniert das Ganze nicht mehr so. Es gibt aber auch diesen Fall von dem Herrn aus Frankreich, der wegen Kopfschmerzen und einem Schnupfen zum Arzt kam und dann zufällig in den Computertomographen gesteckt wurde. Und der hatte folgendes Gehirn, was man hier auf der Seite sieht. Ich denke, jeder Radiologe, der dieses Gehirn gesehen hat, hat gesagt, der Mann kann nicht mal mehr gerade ausgehen, weil große Teile des Gehirns zerstört worden sind. Der hat aber ein halbwegs normales Leben geführt. Hier im Vergleich dazu, so sieht das normale Gehirn aus. Das heißt, auch diese großen Verluste hier sind im Laufe der Zeit von diesen Menschen in irgendeiner Form aufgefangen worden und er hat mit relativ geringem Funktionsverlust weitergelebt. Dann gibt es sehr interessante Studien, zum Beispiel auch aus London, wo man Taxifahrer untersucht hat, die Taxifahrer, die noch ohne TomTom-Unterstützung durch London fahren mussten. Und da konnte man tatsächlich zeigen, dass sie in einem bestimmten Bereich im Gehirn hier eine Vergrößerung der sogenannten grauen Substanz haben, die mit ihrer Berufszeit zusammenhängt. Das heißt, je länger die Taxi gefahren sind, desto stärker war dieses Gebiet im Gehirn ausgeprägt, was mit Navigation zusammenhängt. Also auch wieder Plastizität entsprechend der Forderungen, was im Alltag von den Leuten gefordert wird. Und ganz neu, und das ist eine Studie, die aus Jena kommt, wo man geschaut hat, was passiert denn im Gehirn, wenn die Leute aufgefordert werden zu jonglieren. Ja, also man hat Folgendes gemacht, man hat die Leute in einen Kernspintomographen gelegt, hat einfach nur ein strukturelles Bild aufgenommen, hat die Leute dann jonglieren lassen. Und jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, dass es relativ schwierig ist, man muss längere Zeit trainieren. Sie haben die dann nach einem zweiten Zeitpunkt gemessen und konnten dann zeigen, dass tatsächlich durch dieses Jonglieren sich bestimmte Bereiche im Gehirn in der Substanz verändern. Und das war der Ansatz auch zu sagen, Es gibt durch Training auch die Rückwirkung auf das Gehirn, dass sich das substanziell verändert. Und wenn Sie es hier anschauen, nachdem hier dieser Höhepunkt erreicht worden ist, ging dann auch wieder die Dichte der grauen Substanz zurück. Das heißt, sagt man so schön, use it or lose it, wer rastet, der rostet, da sich dann diese graue Substanz in Dichte wieder zurückgebildet, weil die Leute auch nicht mehr jongliert haben. So, ich habe diese Funktionen ausgewählt, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe, und würde jetzt gern ein bisschen durch diese einzelnen Funktionen durchgehen und auch zu den therapeutischen Ansätzen wenigstens ein wenig was sagen. Ich fange mit der Motorik an, weil das das Erste ist, was auffällt mit der Bewegung. Und ich denke, da ist es wichtig, dass es wirklich bestimmte Teile im Gehirn gibt, nämlich ganz kleine Streifen, die für diese Motorik, also für die Steuerung unserer Bewegung zuständig ist. Und direkt hinten angelegt, auch der sogenannte sensorische Streifen, das heißt, da werden die ganzen Empfindungen und die Gefühle oder die Berührungen verarbeitet. Und es gab dann sehr interessante Ansätze schon aus dem letzten Jahrhundert, wo man versucht hat, während Hirnoperationen, das sieht man hier, das Gehirn zu stimulieren, zu gucken, wie ist denn dieser motorische Bereich aufgebaut. Also hier diese kleinen Zahlen zeigen immer Stimulationsorte. So Hirnoperationen werden ja ohne Betäubung durchgeführt. Man wird nur ein bisschen sediert, weil das ja keine schöne Vorstellung ist, wenn der Schädel geöffnet wird. Und dann wird mit kleinen Nadeln stimuliert. Und was dieser Herr Penfield rausgefunden hat, war Folgendes, dass der gesamte Körper sowohl in dem motorischen Bereich als auch im sensorischen Bereich auf diesen beiden Streifen abgelichtet ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass in diesen Bereichen ein Schlaganfall, eine Schädigung etc. stattfindet, dann kann man sich auch klar machen, dass je nachdem, wo diese Schädigung, der Schlaganfall ist, dann auch entsprechend diese Funktionen gestört sind oder ausfallen. Es muss ja nicht immer ein vollkommener Ausfall sein, aber diese Funktionen können beeinträchtigt sein. Sie sehen hier, also wenn wirklich in diesem Bereich etwas an Schädigungen vorkommt, dann ist die Hand und der Arm entsprechend auch wahrscheinlich gelähmt. Und durch diese Repräsentation nennt man das, also durch diese unterschiedliche Größe der Repräsentation, gibt es auch diese wunderschönen Figürchen, die man auch im Internet findet, wo wirklich gezeigt wird, wie die Relationen von der Repräsentation zum Beispiel der Hände, wir machen ja sehr viel mit den Händen, aber auch mit den Lippen und mit anderen Körperbereichen auf diesen beiden Arealen repräsentiert ist. Und was man da in diesem Bereich noch mit reinnehmen sollte, ist, und das ist auch so ein Prinzip im Gehirn, dass es immer so eine Kreuzung gibt oder in vielen Bereichen eine Kreuzung gibt. Das heißt, die linke Gehirnhälfte steuert die rechte Körperhälfte. Das heißt, wir haben die Kreuzung von da nach da. Und das beinhaltet natürlich auch, wenn ich den Schlaganfall oder die Schädigung auf der linken Seite habe, ist interessanterweise auch dann die rechte Körperhälfte betroffen. Das ist also ganz grundlegende neurophysiologische Vorstellung. Und was in diesen Bereichen dann gemacht wird, ich denke, darauf gehe ich nicht ein, weil es auch nicht mein Fachgebiet ist, ist natürlich die Krankengymnastik, meistens vertreten durch die Bobert-Therapie. Für Kinder gibt es die Wouter-Therapie, die immer ein bisschen einem komisch vorkommt, weil die Kinder bei dieser Therapie schreien, die kriegen Druckpunkte versetzt. Ich denke, die Erfolge sprechen dann für sich und das ist dann eher temporär zu sehen und wenn die Kinder dadurch besser werden, ist das wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Und Bobert war ein Ehepaar, sie war Physiotherapeutin, er war Neurologe und dieser Ansatz, der wird heute immer noch verwendet und hat eben so einen 24-Stunden-Ansatz. Das heißt, Therapie sollte nicht die eine Stunde beim Therapeuten sein, sondern sollte in den Alltag getragen werden, weil nur dann kann ich sinnvolle Erfolge verbuchen, wenn ich es auch im Alltag anwende und nicht nur in der Therapie entsprechend vernünftig reagieren kann. So, und jetzt weiter, und ich starte das einfach mal von hinten nach vorne durch das Gehirn, die sogenannten visuellen Funktionen. Also hier ist der Blick auf die linke Gehirnhälfte. Hier vorne werden die Augen und alles, was wir sehen, wird erstmal über die Sehbahn bis nach da hinten transferiert. Das heißt, wenn ich da hinten einen Schlag auf den Kopf kriege, sehe ich Sterne und das hängt damit zusammen, dass da alle visuellen Eindrücke erstmal verarbeitet werden. Man sieht das hier in der Draufsicht, das heißt, hier sind die Augen, hier hinten ist dieser Bereich des Gehirns, der fürs Sehen zuständig ist. Und die Sehnerven sind auch wieder relativ seltsam vielleicht aufgebaut. Es gibt eine Kreuzung, aber nur von den Anteilen, die zur Nase gerichtet sind. Das heißt, alles, was hier verarbeitet wird, geht auf einmal in die andere Hemisphäre, wird da hinten verarbeitet. Das gleiche auch für das rechte Auge. Also auch wieder diese seltsame Aufteilung. Die linke Seite geht zur rechten Seite wobei es hier gar nicht mal komplett ist, sondern nur für die innenliegenden Teile. Sie sehen hier an der rechten Darstellung auch schon, was nach entsprechenden Schädigungen an Problemen beim Sehen auftreten kann. Ich werde das gleich mal an einem netten Bild aus meinem Wohnort demonstrieren. Das heißt, wenn wir das hier, das alte Rathaus von Hattingen sehen und eine entsprechende Schädigung relativ weit vorne haben, dann kann es sein, dass mein Gesichtsfeld so eingeschränkt ist, dass ich wirklich nur die äußeren beiden Streifen wahrnehme. Und in der Mitte durch diese Kreuzung, durch diese Verarbeitung werden die Informationen einfach nicht mehr in den entsprechenden Gehirnareal gebracht und ich kann es auch nicht mehr sehen. Auch wenn die Augen erstmal okay sind, aber die Informationen werden nicht weitergebracht und können nicht entsprechend verarbeitet werden. Das heißt, das war jetzt hier dieser Bereich. Jetzt einfach mal durch. Wenn der spätere Bereich betroffen ist, dann sehe ich nur den inneren Anteil von dem Rathaus. Und das ist vielleicht das Bekannte, die homonyme Hemianopsie. Das heißt, hier ist wirklich ein Gesichtsfeld, sprich nur die linke Seite oder die rechte Seite im anderen Fall betroffen. Und dass alles, was auf der linken Seite ist, nicht wahrgenommen wird. Und das ist natürlich im Alltag störend. Also es ist nicht empfehlenswert, nach so einer Schädigung Auto zu fahren. Aber die Probleme fangen ja schon an am Kaffeetisch, wenn da irgendetwas steht, was man nicht sieht, dass es umgeschmissen wird, umgeworfen wird etc. Das Gleiche gibt es auch für Quadranten. Das heißt also wirklich nur ein kleiner Teil oder ein Viertel des Gesichtsfelds kann betroffen sein. Immer in Abhängigkeit davon, wo diese Schädigung stattgefunden hat. Also das hier die sogenannte Quadrantenanopsie. Es gibt noch andere Probleme, die man vielleicht gar nicht so vorstellen kann, die aber immer mit der Organisation des Gehirns zusammenhängen. Es gibt bestimmte Bereiche, die sieht man hier, die nur für die Farbverarbeitung zuständig sind. Und es gibt Leute, die hatten einen Schlaganfall zum Beispiel und die können auf einmal keine Farben mehr sehen. Obwohl sie vorher alle Farben gut unterscheiden konnten und auch immer mit der Prämisse, dass die Augen noch weiterhin funktionieren. Es gibt einen anderen Bereich, der so ein bisschen weit außen liegt, der nur für Bewegung zuständig ist. Es gibt eine ganz bekannte Patientin, die hatte auf beiden Seiten hier einen Infarkt und die konnte keine Bewegung mehr verarbeiten. Was hat diese Frau gesehen? Die hat so ein bisschen im Stroboskoplicht gesehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch in die Diskotheken geht, aber da gibt es dieses Stroboskoplicht und man sieht wirklich nur Filme, die relativ grob aufgelöst sind. Man kann sich auch vorstellen, was das für Konsequenzen für den Alltag hat, also jede Rolltreppe hat für diese Frau natürlich eine ganz große Herausforderung dargestellt, weil immer wenn sie gerade was gesehen hat und dann ansetzen wollte zum Schritt, war natürlich die Bewegung schon wieder weiter der Rolltreppe. Was wird da therapeutisch gemacht? Und da wird sehr viel auch auf Computertraining gesetzt, zum Beispiel von der Firma Hasomet, die da sehr viele Sachen gemacht hat. Es gibt aber auch Internetseiten und es lohnt sich wirklich, einfach mal ein bisschen mehr im Internet zu surfen. Gesichtsfeldtraining.net ist eine Seite, wo man auch umsonst teilweise Programme nutzen kann. Und der Ansatz ist der, dass man teilweise versucht, wirklich kurze Augenbewegungen in diese Bereiche zu trainieren, die nicht mehr sichtbar sind. Also wir machen ja ganz schnell mal eine, wir nehmen das ganze Gesichtsfeld sowieso wahr, aber um kurzfristig die linke Seite oder die rechte Seite abzuscannen, wird bei diesen Leuten trainiert, dass die ganz schnell diese kurzen Blickbewegungen machen, um zu sehen, was da ist. Es wird in seltenen Fällen so sein, dass sie das Gesichtsfeld wiederherstellt. Da gibt es auch Ansätze in der Literatur beschrieben, die aber nicht ganz erfolgreich waren. Aber das, was hier geübt wird, diese kurzen Blickbewegungen, das ist wahrscheinlich das Erfolgsversprechende bei einem Gesichtsfeldausfall. So, hierzu auch das entsprechende Unterkapitel in dem Ratgeber, Gesichtsfeldausfälle mit entsprechenden Darstellungen und auch Hinweisen. So, kommen wir zurück in den nächsten Punkt, nämlich die Aufmerksamkeit. Und das ist ein ganz großes Problem, weil 30-70% aller Hirnverletzungen auch mit Aufmerksamkeitsproblemen einhergeht. Und wenn man sich fragt, was ist Aufmerksamkeit, es gibt ganz viele Definitionen. Das hier ist wahrscheinlich die berühmteste von einem alten, sehr bekannten Psychologen, ist ja auch damit anfängt, dass jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist, geht dann ins Detail, dass man sich auf bestimmte Dinge konzentrieren kann, andere Dinge auch vernachlässigen kann. Das zeigt also die vielen Facetten, die Aufmerksamkeit darstellen kann. Und Aufmerksamkeit ist nicht ein einheitlicher Begriff, sondern ich werde auch gleich zeigen, dass da ganz viele Unterbereiche der Aufmerksamkeit zu definieren sind, die auch entsprechend geschädigt sein können. Und es wird hier einmal unter Intensität und einmal zwischen Selektivität unterschieden. Und Intensität bedeutet, ich muss kurzfristig meine Aufmerksamkeit so steigern können, dass ich auf einen Reiz reagieren kann. Wenn Sie das hier sehen, Gegen X gezeigt, müssen ganz schnell eine Taste drücken. Was da wirklich nur getestet wird, ist die Reaktionszeit. Und die liegt im Normalfall ungefähr bei 200 bis 220 Millisekunden. Das ist ein Fünftel einer Sekunde. Aber sobald es dann länger wird mit den Reaktionszeiten, kommt man schon in den kritischen Bereich. Und wenn diese Tests angewandt werden, zum Beispiel, um zu entscheiden, ob jemand wieder Auto fahren dürfte, weil da muss ich auch ganz schnell reagieren, dann geht es da wirklich um Millisekunden, wo entschieden wird, das ist noch im Normbereich, das ist nicht mehr im Normbereich. Es gibt dann so etwas wie Daueraufmerksamkeit, und das impliziert auch schon der Name, dass ich relativ lang mich auf etwas konzentrieren muss, und Daueraufmerksamkeit beschreibt dann auch noch die Aufmerksamkeit, dass ich mich auf mich schnell ändernde Reize reagieren muss. Das sieht folgendermaßen aus. Sie müssten so schnell wie Drückmann zwei gleiche Formen oder zwei Formen mit derselben Farbe hintereinander gezeigt werden. Ich habe es hier mal simuliert. Da werden einfach Formen gezeigt. Das wäre hier der erste Knopfdruck, ne? Zweimal die gleiche Farbe, es geht weiter und da die gleiche Form. Und das wird über einen Zeitraum von 15 Minuten sehen kann, ob bestimmte Kombinationen ausgelassen worden sind und natürlich auch, wie schnell derjenige reagiert hat. Das sind also beides Faktoren, die dann zusammengerechnet werden, was dann ergibt, wie weit oder wie lang sich jemand konzentrieren kann. So, das Letzte erspare ich Ihnen, die Vigilanz. Da geht es darum, schnell auf sich langsam ändernde Reize zu reagieren. Also das, was die Leute am Radarschirm machen müssen. Daher kommt auch die ganze Forschung. Ja, also die Flugzeuge auf dem Radarschirm bewegen sich ganz langsam. Da gibt es ganz wenig Veränderungen. Ist eine ganz andere Anforderung im Vergleich zu diesen schnell ändernden Reize. Ist aber auch sehr herausfordernd. Das wird in der Diagnostik meistens mit Tönen gemacht. Es wird ein Ton präsentiert, noch ein Ton. Es wird relativ monoton, weil immer derselbe Ton kommt. Und erst wenn ein anderer Ton kommt, nämlich dieser tiefe Ton mit dem Pop hier gezeichnet, dann muss ich reagieren. Und wenn ich das über 20 Minuten mache, dann weiß ich auch, was ich getan habe. So, und zum nächsten Bereich, die Selektivität. Und das ist eher alltagsnah. Ich muss im Alltag nur auf bestimmte Dinge reagieren. Ich kann nicht manche Dinge außer Acht lassen, zur Seite legen. Und das wird genau damit getestet, nur auf definierte Reize reagieren, die anderen ignorieren. Das heißt, ich muss auf ein X so schnell wie möglich reagieren, auf jeden anderen Buchstaben nicht reagieren. Da hätten wir das Y, das heißt, da muss ich nicht reagieren, ich muss meine Reaktion auch stoppen. Da kommt wieder das X und das Ganze geht entsprechend weiter. Und noch weiterführend, auch sehr alltagsrelevant, geteilte Aufmerksamkeit auf zwei Reize parallel reagieren. Und das haben wir ja, ich muss zum Beispiel beim Autofahren, ich muss auf die Straße achten, ich höre vielleicht noch die Nachrichten und die Verkehrsnachrichten und unterhalte mich vielleicht sogar noch mit meinem Beifahrer. Das heißt, da muss die Aufmerksamkeit entsprechend auf alle Bereiche hin richten können und muss auch beides im Blickfeld haben. Wie wird das getestet? Es wird einmal mit visuellen Reizen getestet, es werden hier immer so X'e erscheinen. Und immer wenn vier X'e nebeneinander ein Quadrat bilden, muss ich auf den Knopf drücken. Und wie bei dem Test vorher, wenn zweimal derselbe Ton kommt, muss ich auch auf die Taste drücken. Das heißt, zwei Modalitäten, die gleichzeitig bearbeitet werden müssen und wo ich auch entsprechend auf die Tasten reagieren muss. Man sieht hier, da wäre zum Beispiel jetzt hier diese Konstellation der vier Kreuze im Quadrat zusammengekommen, da hätte ich drücken müssen. Und wenn hier auf einmal der andere Ton kommt, unabhängig von den visuellen Reizen, hätte ich auch drücken müssen. Das ist die Art, wie die Neuropsychologen versuchen, diese Anforderungen aus dem Alltag in einem Test zu adaptieren, zu simulieren, um eine Aussage darüber zu machen, wie die Leistungen sind und dann auch entsprechende Vorhersagen für den Alltag ableiten zu können. So, eine besondere Art der Aufmerksamkeit ist der Neglect. Und das ist so mit das Faszinierendste aus der Neuropsychologie. Wenn die Leute, ich zeige gleich, was das bedeutet, Probleme haben, gerichtet Aufmerksamkeit auf eine Raumseite zu setzen, wobei die ganzen visuellen Funktionen, das heißt meine Augen, meine Bereiche im Gehirn, die für die Verarbeitung von visuellen Eindrücken, vom Sehen zuständig ist, das ist funktionsfähig. Und diesen Menschen fehlt wirklich dieser Seite des Raumes. Bitteschön.
Frage zu den Folien davor. Da wird ja, so wie es aussieht, zumindest die visuelle Fähigkeit in Bezug auf Reaktionsfähigkeit getestet. Ist das richtig?
Und die auditorische, also hier auch die auditorische.
Ja, also mal angenommen, der würde länger brauchen bei der Reaktion als normal wäre.
Ja.
Und würde man dann automatisch die Störung des Sehsystems, weil es kann ja auch sein, dass eine motorische Eingeschränktheit da eben stattfindet und man würde dann anschließend das visuelle System therapieren, sage ich mal, im Anschluss, und in Wahrheit ist das vielleicht das motorische System.
Also das wäre ein ganz, ganz grober, übler Anfängerfehler, der, glaube ich, nie vorkommen würde. Ja, also ich denke, motorische Probleme kann man, ja, wie ich das vorhin auch schon sagte, von außen ja relativ gut sehen. Man sieht ja auch, dass die Leute schnell oder langsam reagieren, rein von der Motorik her. Aber die reine Verarbeitung, wann ist denn hier, sind denn hier 4x und ein Quadrat? Das ist nochmal was anderes. Was man zusätzlich guckt, ist, dass man nicht nur auf die Reaktionszeit achtet, sondern auch auf die Auslasser. Wo hat der Proband, der da mitarbeitet, bestimmte Reize ausgelassen? Und das wird primär erstmal gewertet. Das ist die Frage soweit beantwortet? Okay. Und es gibt auch tatsächlich da Unterschiede zwischen den Reizen, die visuell und auditorisch dargeboten werden. Also da sieht man schon Unterschiede in der Reaktionszeit. Nichtsdestotrotz geht es um diese Auslasser. Okay, kommen wir zurück zum Neglect, zu dieser besonderen Aufmerksamkeitsfunktion. Und da ist der berühmte Test, und das sind tatsächlich Originaldaten, die ich aus der Klinik mitgebracht habe, da werden die Probanden aufgefordert, einfach diesen Stern, diesen Kubus und diese Blume nachzumalen. Wie malt man das nach, wenn einem die Aufmerksamkeit zu einer Seite fehlt? Also sprich, wo die Welt wirklich nur aus diesem Bereich besteht und dieser Bereich von der Aufmerksamkeit nicht erfasst wird. Und das sieht tatsächlich so aus, dass die Leute, obwohl sie diesen Stern hier vor sich haben, immer nur die rechte Seite abmalen. Auch wenn die Augen funktionieren. Es ist nicht so, dass die Augen hier in der Mitte bleiben und nicht nach links gehen können. Das ist nicht der Fall. Aber es ist eine reine Aufmerksamkeitsproblematik, die man vielleicht an dieser Blume hier am schönsten sieht, die linke Seite entsprechend vernachlässigt und die alles, was auf der linken Seite dargeboten wird, auch nicht verarbeiten lässt. Diese Leute haben ähnliche Probleme und laufen, wenn sie Pech haben, vielleicht auch vor den Türrahmen, weil es von der Aufmerksamkeit her nicht verarbeitet wird.
Ist das neurologisch auch zu sehen?
Das ist lokalisiert im Gehirn, im sogenannten Parietallappen. Das kann man auch sehr schön mit entsprechender Diagnostik untersuchen. Also das hier ist ein typischer Test. Und jeder, der in Anführungszeichen nur Sehprobleme hätte, der würde hier diese Blumen vernünftig abmalen. Ja, da kommt auch nicht auf Schöner drauf an, aber der würde auf jeden Fall die linke Seite entsprechend mit abzeichnen. Aber wenn die Aufmerksamkeit auf dieses Objekt praktisch geteilt ist und die linke Seite fehlt, dann wird wirklich nur die rechte Seite abgezeichnet. Und wenn man das, also es gibt da ganz viele Videos auch auf YouTube, wenn man das wirklich mal so live von den Farben vor sich sieht, das schon sehr beeindruckend. Ähnliches hier, da wird eine Geschichte der Schildbürgerstreiche vorgelesen. Alles, was rot ist, hat dieser Patient nicht gelesen. Obwohl er intellektuell auf jeden Fall in der Lage wäre, nachzuvollziehen, dass dieser Text, der hier auf der rechten Seite steht, überhaupt gar keinen Sinn gibt, kam er trotzdem am Anfang der Therapie nicht auf die Idee, wirklich diese Zeilen mal ganz nach links zu gehen und von links das Ganze durchzulesen. Und es war, wie gesagt, kein Seh- oder Leseproblem, sondern ein Aufmerksamkeitsproblem. Und wenn Sie sich vorstellen, der hat 4 Minuten dafür gebraucht für diesen Text, das zeigt das auch, was für eine Anstrengung das für den war. Ähnliches auch hier, wo die Leute gefragt werden, diese Linien hier immer in der Mitte zu halbieren. Ja, dann werden die Striche da hingesetzt, weil dieser ganze Bereich wird nicht verarbeitet. Und da oben genau das Gleiche. Ähnliches auch hier, das sind Dias, die sind 2x4 Meter, also 4 Meter breit, 2 Meter hoch, Projektionen an die Wand. Und die Probanden werden aufgefordert, auf die Punkte zu zeigen. So einen großen Rohrstock. Und alles, was Sie hier auf der linken Seite sehen, wurde da auch nicht verarbeitet. Das heißt, sowohl diese kleinen Informationen wie Objekte, als auch diese großflächige Exploration, 4x2 Meter, wird über diese Aufmerksamkeitsproblematik nicht entsprechend verarbeitet und das ist die deutsche Übersetzung im Endeffekt vernachlässigt. Es gibt ein sehr schönes Beispiel von einem Herrn Räderscheid, einem Maler, der auch ein Neglect hat, ein Selbstporträt gemalt hat, wo man sehr schön sieht, wie sich dieser Neglect mit der Zeit erholt. Das heißt, hier sehen Sie wirklich sehr schön, die rechte Seite wird gemalt, die linke Seite wird mehr oder weniger ausgelassen. So langsam kommen immer mehr Informationen auch von der linken Seite dazu. Hier ist das Ganze chronologisch abgezeichnet, dargestellt. Es gibt noch jemanden, der ein Neglect hatte, der sich darüber auch bewusst war, Federico Fellini, der Filmemacher, der sich auch bei den Tests entsprechend lustig gemacht hat und da kleine Mannequins drauf gemalt hat. Aber auch der hat nicht immer dieses Wissen, dass er ein Neglect hat, so einsetzen können, dass er ihn auch entsprechend in den Test hätte überlisten können. Also sehen hier diese Abzeichnung von der sogenannten Ray-Figur, da bleiben schon immer mal Dinge auf der linken Seite aus, die man normalerweise hätte kopieren müssen. Es gibt noch eine sehr interessante Untersuchung aus Mailand, wo gezeigt wurde, dass dieser Neglect auch wirklich in der Vorstellung da ist. Das heißt, das waren alles Mailänder Teilnehmer und die sollten sich auf den Domplatz von Mailand stellen. Einmal beschreiben, was sehen sie, wenn sie auf den Dom gucken. Also jetzt diese Sicht hier zum Beispiel. Was sie beschrieben haben durch ihren Neglect, war alles das, was auf der rechten Seite zu sehen ist, weil sie die linke Seite ja nicht verarbeitet haben. Und dann hat man die Leute gefragt, und jetzt stellen Sie sich mal bitte mit dem Rücken zum Dom hin oder überlegen, stellen Sie sich das vor, mit dem Rücken zum Dom zu stehen und beschreiben Sie mir jetzt, was Sie sehen würden. Was haben die Leute gemacht? Die haben genau die Seite beschrieben, die sie vorhin nicht beschrieben haben. Weil jetzt standen sie ja umgekehrt auf dem Domplatz und auf einmal alles beschrieben, was auf der rechten Seite war, was vormals auf der linken Seite war. Und das hat sehr schön gezeigt, dass dieser Neglect ja doch sehr vielseitig ist und nicht nur bei der direkten Verarbeitung, sondern sogar bei der Vorstellung bei Neglect-Patienten zu finden ist. Und zu erklären wird das dadurch, dass es wirklich wieder so eine Spezialisierung gibt. Wir haben eine Hemisphäre, das ist diese rechte Hirnhälfte, die für die Aufmerksamkeit nach rechts und links zuständig ist. Und wenn da die Störung ist und die linke Hemisphäre oder Hirnhälfte wirklich nur für die rechte Außenseite zuständig ist, kommt es zu dem Ausfall auf der linken Seite, nämlich da, und es kommt zu dem Neglect-Phänomen. Und es ist in 99,9% der Fälle überhaupt nicht mal mit der linken Seite verbunden. Das heißt, die linke Seite wird vernachlässigt. Es gibt Berichte in Literatur, wo auch die rechte Seite vernachlässigt wird. Das ist aber erschreckend gering. Also dieses Modell ist wahrscheinlich eines der anschaulichsten Modelle, um den Neglect zu erklären. Um das Ganze aufzulockern, Sie sehen hier jetzt auch ein Beispiel aus dem Tierreich von einem Hund, der einen Neglect hatte. Also auch Tiere können Schlaganfälle haben. Sie sehen hier auch das typische Bild, was man teilweise bei Patienten beobachtet. Die essen auch nur den halben Teller leer, weil sie die Aufmerksamkeit nicht nach links, auch auf dem Teller richten können und deshalb da nicht essen. Der Hund hat genau das gleiche Problem. Therapieansatz wäre natürlich, den Teller zu drehen. Ja, dann habe ich ein Viertel, dann drehe ich nochmal weiter, dann esse ich das nächste Viertel. Das kann dieser Hund nicht. Aber das sind ganz normale Alltagsprobleme, die Leute mit Neglect auch zeigen. Was noch mit dem Neglect, beziehungsweise mit einer Schädigung in diesem Bereich einhergeht, ist die sogenannte Anosognosie. Das muss man sich so nicht merken. Das ist übersetzt das Nichterkennen von einer Krankheit. Sie können sich vorstellen, wenn jemand deutliche neurologische oder neuropsychologische Probleme hat und die nicht erkennt, kann er in ganz große Bedrängnis geraten. Zum Beispiel hier dieses Beispiel, wo die Frau nicht erkennt, dass sie linksseitig gelähmt ist. Es ist alles okay. Spätestens wenn sie aus dem Stuhl aufstehen möchte und hinfällt, stellt sie fest, dass doch nicht alles okay ist. Das ist die sogenannte Anosognosie, also das Nichterkennen von Krankheiten. Das geht auch sehr oft einher mit diesem Neglect. So, das heißt, in diesem Bereich waren wir schon. Wir müssen jetzt weitergehen zum Gedächtnis in den sogenannten Temporallappen. Es gibt einmal das Kurzzeitgedächtnis, sehr schön hier bei den Aborigines. Die zählen bis 7 und alles andere dahinter ist viele. Das ist bei uns ein bisschen anders, aber 7 ist so die magische Zahl, die man sich auch merken kann. Und wir haben das Langzeitgedächtnis. Und das Langzeitgedächtnis muss man sich auch ein bisschen getrennt vorstellen. Wir haben nämlich ein sogenanntes explizites Gedächtnis. Das heißt, ich kann mich daran erinnern, wann ich geheiratet habe, vielleicht wann ich mein erstes selbstverdientes Geld bekommen habe. Ich habe aber auch irgendwann in der Schule gelernt, was ein gleichschenkliges Dreieck ist oder dass es ein bestimmtes schiefes Bauwerk in Italien gibt, nämlich den Turm zu Pisa. Das sind alles Dinge, die ich auch explizieren kann, die ich auch mitteilen kann, die ich auch berichten kann, das noch nach Jahren. Auf der anderen Seite haben wir so etwas wie das prozedurale Gedächtnis, nämlich Fähigkeiten wie Saxophon spielen, Tennis spielen oder wenn ich als Bochum-Ansässiger einmal im Jahr Skilaufen gehe. Das sind prozedurale Inhalte, die ich auch gar nicht so schnell vergesse, weil nach 2 Tagen Eingewöhnung kann ich auch wieder halbwegs vernünftig Skilaufen. Um das zu testen, nutzt man sogenannte Spiegelzeichenaufgaben. Das heißt, sie werden aufgefordert, diesen Stern nachzuzeichnen, sehen aber nur das Bild des Sterns im Spiegel. Kann jeder zu Hause ausprobieren. Man verzweifelt, sobald man die Bewegung ändern muss, weil mir das Spiegelbild was ganz anderes zeigt, als meine Hand durchführen muss. Ja, und da kommt man sich schon relativ eingeengt und behindert vor durch diesen Spiegel, weil der mir ganz falsche Informationen gibt. Ich kann aber mit der Zeit sowas lernen und das ist dann wirklich ein Lernerfolg, der dem prozeduralen Gedächtnis zugeschrieben wird. Andere Aufgaben sind zum Beispiel diese. Die kriegen Strichzeichnungen gezeigt. Hier kann man noch nicht ganz genau erkennen, was das ist. Man geht immer weiter, erkennt dann später, dass es ein Fisch ist. Und wenn ich das gelernt habe, genügen wirklich nur noch diese Informationen, auch implizit gelernt, die mir dann sagen können, das war ein Fisch, den ich vorher gelernt habe. Also eine ähnliche Aufgabe, nur mit einer anderen Technik, um das prozedurale Gedächtnis zu untersuchen. Und das prozedurale Gedächtnis, wie gesagt, ist relativ resistent gegen Schädigungen. Was wirklich immer wieder auffällt, ist, dass es Probleme im episodischen oder deklarativen Gedächtnis gibt. Und das Ganze hängt mit einer Struktur zusammen, dem sogenannten Hippocampus. Das ist diese Struktur. Das ist immer die Frage, wie die Neurologen, Anatomen darauf kommen, dass das einem Seepferdchen ähnlich sieht. Vielleicht zeigt das nächste Bild das nochmal besser. Auch da braucht man so ein bisschen Alkohol oder Fantasie, um zu sagen, das ist gleich dem Seepferdchen oder dem Hippocampus. Und das ist die Einheit im Gehirn, die relativ schnell nach Schädigungen nicht mehr funktioniert, sobald es zu sogenannten Hypoxien kommt, wenn kein nicht genug Sauerstoff dem Gehirn zugeführt wird, ist das eine Struktur, die ganz schnell nicht mehr funktionstüchtig ist und die dann das deklarative Gedächtnis auch entsprechend beeinträchtigt. Und das Ganze ist zurückzuführen, der erste Patient war Henry M. oder später wusste man auch den Nachnamen, nachdem er gestorben ist, dem man diesen Hippocampus, 1950 wusste man das noch nicht, entfernt hat, weil er epileptische Anfälle hatte. Ja, also in einer sogenannten experimentellen Operation wurde ihm der Hippocampus entfernt. Das war so ein Pionier, das man nicht unbedingt mitmachen muss. Und als man ihn dann 2 Jahre nach der Operation getestet hat, 53, 55, also 2 Jahre älter, hat er immer noch gesagt, das heutige Datum ist März 1953 und ich bin 27 Jahre alt. Das heißt, alle Informationen, die er in diesen 2 Jahren hätte aufnehmen müssen, waren nicht verfügbar. Die wurden nicht abgespeichert. Im Gegensatz dazu war der IQ 112, ist relativ gut. 100 ist der Mittelwert, 15 ist die Standardabweichung nach oben, nach unten. Das ist gar nicht verkehrt. Der war entsprechend gut im Gegensatz zum Gedächtnis. Gut, die epileptischen Anfälle haben ein bisschen nachgelassen. Er konnte aber noch nicht den Weg ins Haus finden und das nach 10 Monaten. Das ist jetzt hier der Fall aus der Literatur. Kompletter Verlust des Gedächtnisses seit der Operation. Es gibt natürlich auch in Reha-Kliniken Leute, die auf einmal vor dem Haus der Ex-Frau stehen, weil sie vergessen haben, dass sie inzwischen geschieden sind. Sie sehen hier auch, dass dieser Henry M. oder Henry Molaison nicht nur seit 1955 sich fast nichts mehr merken konnte, es waren auch bestimmte Bereiche vor der Operation betroffen. Also es gibt meistens so eine Mischform, das heißt bestimmte Ereignisse vor der Operation, vor der Hirnschädigung sind dann auch nicht mehr abrufbar. Und deshalb unterscheidet man wirklich hier von dem Schädigungszeitpunkt aus sogenannte anterograde Amnesien, also die Probleme, sich neue Dinge zu merken, oder retrograde Amnesien, dass ich wirklich Inhalte vergessen habe. Ich denke, eines der krassesten Fälle, den ich als Patient hatte oder mit betreut habe, war jemand, der Jura studiert hatte und der einen Herzstillstand hatte, so mit auch einer Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff, und der seine ganzen Studieninhalte, die er praktisch da angesammelt hatte, vergessen hatte. Der aber trotzdem mit dem Bewusstsein durch die Welt lief, ich bin ja Jurastudent, ich stand ja kurz vor meinem Staatsexamen. Also die Frage, ob das schlimmer ist oder diese Amnesie schlimmer, ich denke, beides ist schlimm. Aber das war schon sehr beeindruckend, als er da die ganzen Studieninhalte nicht mehr erinnern konnte. Über diesen Henry M., Sie sehen hier, der ist von 1926 bis 2008 untersucht worden. Diese Frau ist inzwischen 77, hat ihn bis zum Tode begleitet und hat darüber ein Buch geschrieben, was, denke ich, wissenschaftlich ganz anregend und interessant ist. Wer sich da weiter mit beschäftigen möchte, also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, von Susan Corkin über diesen Patienten HM, der auch, Entschuldigung, dazu geführt hat, dass man die Unterscheidung durchführt, dass es ein prozedurales, ein deklaratives Gedächtnis gibt. Also Henry M. hat man an dieses Spiegelzeichengerät gesetzt. Er hat gelernt, den Stern nachzuzeichnen. Als man ihn nach 3 Wochen wieder rangesetzt hat und gefragt hat, hast du das schon mal gemacht? Er hat gesagt, nein. Als er aber den Stern nachgezeichnet hat, hat man gesehen, dass er doch relativ schnell und exakt den Stern nachzeichnen konnte und somit aufzeigen konnte, dass es wirklich ein prozedurales Gedächtnis gibt, was erhalten war, aber das explizite Gedächtnis, die Erinnerung an diese Zeit, dass ich das erlernt habe, dass ich jemals schon mal diesen Apparat gesehen hatte, das war bei ihm gestört. Und das war auch ein sehr großer Beitrag für die Wissenschaft, den dieser Patient geleistet hat. So, kurzer Ausflug in die Sprache, was neuropsychologisch jetzt nicht so primär unsere Sache ist, aber wenigstens zwei Bereiche wollte ich darstellen, nämlich einmal das sogenannte Wernicke und das Broca-Areal, ein deutscher Neurologe, ein französischer Neurologe, die beide entsprechende Entdeckungen gemacht haben, das publiziert haben. Broca hat das sogenannte motorische Sprachzentrum beschrieben über einen Patienten, der eine Schädigung hatte. Und der Herr Wernicke hat das sogenannte sensorische Sprachzentrum beschrieben, was ein bisschen hinten im Gehirn gelegen ist. Da sieht man die beide noch. Und diese beiden sind entsprechend verbunden. Das heißt, wenn ich etwas höre, geht es erstmal in mein sensorisches Sprachzentrum. Jede sprachliche Äußerung, die ich höre, die wird da mit Sinn versetzt. Wenn ich fremde Sprachen höre, die ich nicht kenne, kommt einem das so vor, als ob man eine Wernicke-Aphasie hat. Wenn die Worte mit Sprache mit Sinn versetzt sind, werden entsprechend weitergegeben in dieses motorische Areal, sodass ich Sprache produzieren kann und auch Worte nachsprechen kann. Der spannende Fall ist, wenn wirklich hier diese Verbindung gekappt wird, dann können die Leute ganz normal sprechen, alles normal verstehen, aber sind gehindert darin, Worte nachzusprechen. Ein Beispiel für diese Aphasie, eine Sache habe ich hier noch vergessen. Hier sehen Sie die Blutversorgung. Und die Blutversorgung, die eine bestimmte Arterie, nämlich die Arterie Cerebri Media, die versorgt wirklich die entscheidenden Bereiche für die Sprache. Und deshalb ist diese Aphasie auch halbwegs häufig in den Reha-Kliniken anzufinden, weil diese eine Arterie wirklich für einen ganz großen Bereich des Gehirns zuständig ist. Ein Beispiel für eine Wernicke-Aphasie, das sind die Leute, die relativ flüssig reden, aber inhaltslos reden. Die können die ganze Zeit sich unterhalten, aber keine Inhalte transportieren, weil die Sinngebung nicht da ist. Und man sich fragt, Herr S., was waren Sie eigentlich von Beruf? Jetzt geht's los. Warten Sie, was war ich von Beruf? Ich war so etwas wie sowas, dass man das nicht mehr sagen kann, was man war. Wenn es mir meine Frau sagen würde, würde ich sagen, ja. Weiß jemand, was er von Beruf war? Okay, dann ist das Ziel erreicht. Im Gegensatz dazu die sogenannte Broca-Aphasie, der Proband sieht eine Tasse, was ist das? Die Bäh, ein Becher. Die Leute haben die Idee, was gesehen wird, haben aber Probleme, wirklich diese motorischen Programme zu konstruieren und diese Worte zu formen. Das gleiche hier, ein Bleistift, ein Brüll, ein Brei ist steif sich, stift sich, ein Ding stift sich, wie sagt man da? Manchmal kommen die Leute auch nicht drauf. Und das ist das, was wir vielleicht auch haben zu kennen. Mir liegt das Wort auf der Zunge, ich komme nicht drauf. Versuche es irgendwie zu formulieren. Das ist mal ein bisschen nervig, das ist vielleicht in einem Vortrag noch mal ärgerlicher. Wenn ich das die ganze Zeit habe, ist das mit sehr, sehr viel Anstrengung im Sprechen verbunden. So, kommen wir jetzt zum letzten Teil, da sind wir auch sehr gut in der Zeit, zur Persönlichkeit, was ich sehr interessant finde, weil es tatsächlich so etwas gibt im Gehirn, wo Persönlichkeit lokalisiert ist. Und auch dazu gibt es einen bekannten Patienten, nämlich den sogenannten Phineas Gage, der als Arbeiter in einer Bautruppe gearbeitet hat und Sprengladung vorbereitet hat. Und er war tüchtig, fähig, gerissen, besonnen, also wirklich der Vorarbeiter, den sich jeder wünscht. Und er hat daran gearbeitet, dass er Löcher in den Felsen gebohrt hat, Dynamit reingetan hat, mit einer Stange die Dynamit festgepresst hat. Und eines Tages war es wirklich so, dass er unaufmerksam war und dass sich das Dynamit entzündet hat. Und die Stange, sieht das hier, durch seinen Kopf geschossen ist, 30 Meter entfernt auf den Boden kam. Das war erstmal so der Unfall. Das kommt vor. Das Interessante an diesem Fall war, dass er nach 20 Minuten wieder aufstand und zum Arzt gelaufen ist. Der Vorteil bei der Sache war, dass die Stange so schnell durch das Gewebe gegangen ist, dass es direkt wieder verschweißt wurde. Also Glück im Unglück. Hatte eine 4 cm Öffnung im Schädeldecke und ist nach 2 Monaten als geheilt entlassen worden, weil er weder Aufmerksamkeitsprobleme hatte, noch Sprachprobleme, noch Gedächtnisprobleme. An sich war alles gut, er hat das linke Auge verloren. Hier sieht man den Schädel. Also es war so, dass 5 Jahre nachdem er gestorben ist, hat man den Schädel geöffnet und die Stange hat er auch im Sarg gehabt und rausgenommen. Hier hat man mal versucht zu simulieren, wie ist die Stange durch das Gehirn gegangen, konnte man auch ganz gut zeigen. Trotzdem noch relativ erstaunt, dass er so wenig Probleme hatte. Das ist ein Wissenschaftsselfie, weil die Schädeldecke von Phineas Gage ist in Boston zu sehen und ausgestellt in der Bibliothek da, und die Stange kann man da auch noch bewundern. Das sieht man da unten. Das ist die Originalstange von Phineas Gage. Das sind Bilder, die jetzt relativ neu aufgetaucht sind. Da sieht man ihn, er hat da posiert mit der Stange, das linke Auge verloren. Und hier ist auch nochmal so eine Simulation. So, erstmal Glück im Unglück, aber was folgte dann bei ihm? Er wurde aus dem Bautrupp entlassen. Er war nicht mehr der Vorzeigemitarbeiter. Er ist durch die Gegend gereist, hat auf Pferdefarmen gearbeitet, ist als Zirkusattraktion mit seiner Stange aufgetreten, ist nach Südamerika ausgewandert, kam zurück, hat keine längere Anstellung mehr gehalten und ist dann auch 1861 relativ jung gestorben. Und das war sozusagen der erste Hinweis dazu, dass es so etwas wie Charakter, wie man es bezeichnet, auch im Gehirn lokalisiert ist, nämlich im Frontalhirn. Dieser Mensch wirklich eine tiefgreifende Wesensveränderung durchgemacht hat, also ist ins absolute Gegenteil von dem, hat er sich gewandelt, wie er vorher war, launisch, respektlos, häufiges Fluchen. Und der Arzt beschreibt das auch entsprechend so, dass er sich wirklich um 180 Grad gedreht hat und eine ganz andere Persönlichkeit darstellt. Und gerade diese Veränderungen finden Sie auch sehr häufig in den Reha-Kliniken, und die stellen eine ganz große Herausforderung, nicht nur für die Therapeuten, natürlich für alle Angehörigen dar. Wenn ich auf einmal mit jemandem verheiratet bin, der gar nicht mehr der war, wie er vor der Hirnschädigung war, sondern sich vom Wesen her vollkommen verändert hat, ist das doch sehr belastend im Alltag. Und das zeigt wirklich auch sehr schön sogenannte Dissoziation, also eine Trennung von diesen gut erhaltenen geistigen Fähigkeiten und diesen beeinträchtigten Charakter. Und wenn wir von den Frontalhirnfunktionen sprechen, das müssen Sie sich nicht merken, aber es sind einfach höhere Funktionen, die da auch lokalisiert sind, die uns wirklich auch helfen, flexibel im Alltag zu reagieren, Pläne zu machen, entsprechend auch Handlungen zu überwachen. Mache ich Fehler, mache ich keine Fehler? Das ist alles im Frontalhirn, ähnlich wie es beim Phineas Gage war in der Gegend, lokalisiert. Und auch das kann entsprechend nach Hirnschädigungen beeinträchtigt sein. Ich kann also einmal disinhibiert sein. Das ist das ungefähr, was Phineas Gage gezeigt hat. Er war also vollkommen geändert in seiner Persönlichkeit. Er hatte natürlich auch gewisse dysexekutive Probleme, Pläne zu machen, Pläne durchzuhalten. Im Gegensatz dazu gibt es auch Leute, die sogenanntes akinetisches Syndrom zeigen. Das heißt, die bewegen sich gar nicht. Die sprechen nicht, die sitzen einfach stumm da. Alles immer in Abhängigkeit davon, wo ich im Frontalhirn, hier wieder auf die linke Hirnhälfte geschaut, meine Schädigung habe, nämlich eher im oberen Bereich oder im mittleren, teilweise unteren Bereich oder in diesem Bereich, wo es zum akinetischen Syndrom kommt. Also es gibt immer so der Schwenk ins Überschwängliche, einmal in die eine Richtung, Richtung Disinhibition oder Dysexekution oder in das akinetische Syndrom, wo die Leute dann überhaupt gar nicht mehr reagieren. Und dazu auch hier entsprechend ein Unterkapitel in dem Ratgeber, Persönlichkeitsveränderung mit auch ein paar Hinweisen. Aber grundsätzlich ist da der Ansatz, das kriegt man, denke ich, ohne therapeutische Hilfe ganz schwer geregelt, damit im Alltag umzugehen, wenn der Partner oder die Partnerin wirklich so eine Persönlichkeitsveränderung als Folge einer Hirnschädigung hat. Ein kurzer Ausflug, um das klarzumachen, das war in den 80er Jahren, Computer helfen heilen. Es ist ein großer Markt, sodass Sie sich Computerprogramme kaufen können, die bestimmt ihre Berechtigung haben. Man muss sie, glaube ich, immer nur vernünftig anwenden und sollte sie auch nicht einfach als je mehr ich trainiere, desto besser nutzen, sondern man muss immer den Alltagsbezug herstellen. Und diesen Alltagsbezug kriege ich wirklich nur mit einem vernünftigen Neuropsychologen, der mir Strategien oder mit mir Strategien erarbeitet, die ich am Computer üben kann, weil der Computer ersetzt in dem Moment zeitweise den Therapeuten, aber auch nur in der Form, dass ich ihn nutze, um die Strategien, die ich mit ihm erarbeitet habe, auch weiter neben der normalen Therapie üben zu können. Und es gibt da große Diskussionen. Also wir haben tatsächlich Studien durchgeführt, wo wir zeigen konnten, dass Leute, die exzessiv Videospiele machen, super gut sind in ganz vielen Bereichen. Das ist so ein bisschen kontrovers in Literatur. Also hier auch nochmal ein Hinweis, dass das Videospielen dem Gehirn hilft. Auf der anderen Seite gab es hier eine Bekanntmachung von bekannten Neurowissenschaftlern, die sagten, Gehirnjogging am Computer hält nicht, was es verspricht. Wenn man das genau anschaut, beschreiben die Leute, dass man mit Gehirnjogging, Computerspielen keine Demenz aufhalten kann. Das hätte ich auch so ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber da ist auch wieder mit ganz großen Ankündigungen auf ein Phänomen losgegangen, was man vielen Leuten dann vielleicht auch malig gemacht hat. Also ich denke grundsätzlich, Computer haben ihre Berechtigung und man sollte sie sinnvoll nutzen. Man soll keine Wunder davon erwarten, aber wenn ich dadurch 3 Stunden in der Woche vielleicht mehr an einem bestimmten Problem, an der Aufmerksamkeit arbeiten kann, dann hat das eine Berechtigung. Und wo ich hier jetzt nicht stärker darauf eingehe, ich habe es vorhin ein bisschen mit der Reaktionszeit angedeutet, was noch immer ein Problem darstellt, ist die sogenannte Fahreignung. Darf ich fahren? Wann darf ich Auto fahren? Wer entscheidet, dass ich Auto fahren darf? Ist ein sehr schöner Beitrag hier auf der Ratgeberseite zu finden, auch in einem Interview von einem Verkehrsmediziner, der sich dazu ausgelassen hat. Ist ein bisschen schwammig, was in der Gesetzesgebung drinsteht, aber grundsätzlich ist man als Patient verpflichtet, nachzuweisen, dass man fahrtüchtig ist. Wenn es irgendwo in den Akten vermerkt ist, dass der Neurologe sagt, Sie dürfen nicht Auto fahren, muss ich das Gegenteil beweisen, damit ich auch meine Versicherungspflicht im Fall eines Unfalls aufrechterhalten kann. So, und wie auch vorhin schon angekündigt, wir haben dieses neuropsychologische Therapiezentrum hier. Wir starten auch direkt mit der Forschung. Wir haben hier ein Forschungsprogramm angestoßen mit einer Firma aus Magdeburg. Da geht es um die Verbesserung der Aufmerksamkeitsfunktion im Alltag. Wir haben aber bestimmte Voraussetzungen. Das heißt, die Teilnehmer sollten auch zu Hause einen Computer haben mit Internetzugang, weil wir das Training auch noch in den Alltag weiterführen wollen. Es gibt Gruppen, die auch bei einem sogenannten Block, Neudeutsch, sprich einfach einen Austausch mit Gleichbetroffenen, das wird von uns zur Verfügung gestellt, dass da Ideen oder Umgehensweisen nicht nur von den Betroffenen, sondern auch von den Angehörigen ausgetauscht werden können, um ein bisschen auch einen sozialen Aspekt da reinzubringen. Und wir arbeiten mit der Sportmedizin zusammen ein Aktivitätenprogramm. Das heißt, da wird nochmal 1 oder 2 Stunden unter Leitung von Sportmedizinern ein Programm angeboten werden. Und das Ganze als Kompaktpaket. Wir rechnen das ganz normal über die Kasse ab. Da müssen Sie sich keine Gedanken drum machen, aber Sie hätten umsonst im Rahmen einer Studie ein zusätzliches Therapieangebot. Da wäre die Internetadresse, aber ich denke, das wird dann auch entsprechend auf die Homepage gesetzt. Ich habe hier noch Internetadressen zusammengesucht, die vielleicht noch so interessant sind, gerade wenn man Therapeuten sucht, über die Gesellschaft für Neuropsychologie. Es gibt aber auch hier, und da kann man immer wieder reingucken, und ich bin da echt nur der Verfechter, dass man das Internet nutzen sollte. Die Physiotherapeuten haben eine Seite, die Ergotherapeuten, die Logopäden. Man kriegt super viel Information. Man muss das Internet nur nutzen oder muss jemand haben, der es für einen nutzt. Aber einfach Dinge eingeben und man findet ganz viele Antworten auf Fragen, die man schon immer beantwortet haben wollte. Wer Literatur Hinweise haben möchte, dem empfehle ich ein wenig Oliver Sacks, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, der beschreibt neuropsychologische Ausfälle sehr plastisch. Geht so ein bisschen Richtung Yellow Press, weshalb ich den nicht ganz so gut finde. Es gibt Alexander Luria, ein Russe, das ist sozusagen der Großvater der Neuropsychologie, der sehr schön auf einem verständlichen, aber wissenschaftlichen Niveau neuropsychologische Fälle beschreibt. Also einmal hier der Mann, dessen Welt in Scherben ging, über jemanden, der sein Gedächtnis verliert. Aber auch so ein bisschen grundlegend das Gehirn beschreibt. Das Gehirn in Aktion ist kein Lehrbuch für Leute, die studieren wollen, aber es gibt einen netten Einblick, wie das Gehirn so funktioniert, wenn man bestimmte Sachen nachlesen will. Wer das nicht lesen will, kann natürlich sowieso unseren Online-Ratgeber lesen. Da stehen auch die Sachen in komprimierter Form drin. Aber wer weitere Literatur haben will, dem empfehle ich wirklich diese zwei Schriftsteller, um da entsprechende Sachen nachzulesen. So, ich bin zu Ende. Ihr Gehirn blubbert wahrscheinlich und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.